Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Welche Bibelübersetzung ist die beste? Ja, zwei Theologen haben sich darüber unterhalten, welche die beste Bibelübersetzung ist. Und der eine sagt Luther, ja, die eingängige Sprache. Wenn man auswendig lernen will, geht nichts über Luther, weil der hat den Sprachrhythmus beachtet und so, ja. Andere sagen, nee, je moderner, desto besser, umso verständlicher. Die anderen sagen, Elberfelder natürlich, die ist genau. Oder manche sagen noch was anderes. Und dann unterhalten sich darüber und dann sagt der eine, die Übersetzung meiner Mutter ist die beste. Ja, sagt er, ich wusste gar nicht, dass deine Mutter die Bibel übersetzt hat. Ja, doch, sagt er, sie hat sie in ihr Leben übersetzt. Daran wurde ich erinnert bei dem Bibelabschnitt heute, nämlich aus 1. Thessalonicher Brief. Der 1. Thessalonicher Brief ist ja wahrscheinlich der erste Brief überhaupt, den Paulus geschrieben hat. Da war er auf der zweiten Missionsreise unterwegs, war in Thessalonich, hat er fluchtartig die Stadt verlassen und hat bald darauf eigentlich schon den ersten Brief dorthin geschrieben. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging, nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Was ist da passiert, dass ganz Griechenland von dieser Stadt Saloniki heute, dass die ganz Griechenland davon geredet hat? Wie hat Gott die Menschen erreicht? Wie er es nicht gemacht hat, habe ich mal versucht, so darzustellen. Er hat nicht Bibeln vom Himmel regnen lassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Es gab so eine Zeit, da war ja Albanien, brüstete sich, das erste wirklich atheistische Land der Welt zu sein, ne? Gottlosigkeit galt als Qualitätsmerkmal, also naja, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall hat man damals alle Möglichkeiten versucht. Man hat irgendwo von Flugzeugen sehr hoch oben versucht, Bibelteile einzuschweißen und die dann aus dem internationalen Gebiet abzuwerfen, damit die vom Wind dann irgendwo ins Land getrieben werden. Man hat sie wasserdicht eingeschweißt und ins Mittelmeer gekippt, in der Hoffnung, dass sie angeschwemmt werden. Und man weiß von Einzelfällen, dass Leute tatsächlich am Strand irgendwo so Bibelteile gefunden haben. Und jemand hat mal einen gefunden, der ging da immer jeden Tag an den Strand, weil er gesagt hat, hoffentlich kommt noch mal so ein Buch. Das hat mein Leben verändert. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Gott könnte sein Wort vom Himmel regnen lassen. Oder wenigstens Traktate, ne? Dass irgendwo kein Hagelschauer kommt, sondern Traktate. Macht er nicht. Das wäre doch das Beste, oder? Stattdessen macht er was anderes. Er schickt Menschen hin. Menschen, die er auf den Weg sendet. Paulus, Silas, Lukas, noch ein paar, Timotheus. Die sind unterwegs und kommen auch nach Thessalonich. Und jetzt beschreibt Paulus in diesem Brief mehrfach diese Kette, die da in Gang gesetzt wird. Da gibt es zum einen Jesus, der sendet Apostel aus. Und diese Apostel, die machen sich auf den Weg. Und die kommen dann nach Philippi, nach Thessalonich, nach Korinth, ja, und verkörpern dort das Evangelium. Paulus legt Wert darauf, dass er sagt, das ist nicht bloß, wir haben nicht bloß da irgendwo abends nach Feierabend Predigten gehalten, sondern unser ganzes Kommen, unser ganzes Leben unter euch spiegelt das Evangelium wider und das ist das, was ihr beachtet und ernst genommen habt. Und jetzt sagt er aber, jetzt ist das weitergegangen. Es blieb nicht bei den Aposteln, sondern durch die Apostel kamen Leute in Thessalonich zum Glauben. Und von den Veränderungen in ihrem Leben hat man auch wieder gesprochen. Und dadurch kamen wieder andere zum Glauben. Manchmal habe ich den Eindruck, das geht bis heute. Ja? Manche, die aus dem Iran oder anderen Ländern zu uns kommen, die sagen, wenn wir sie fragen, bist du getauft? Ja, in Griechenland. Ja, viele, sobald die übers Mittelmeer kommen, die erste christliche Gemeinde, die sie kriegen können, die steuern sie an und sagen, ich will getauft werden. Deswegen haben viele Leute, haben wir unter uns, die sind in Griechenland getauft. Das geht bis heute, ja, dass Menschen dort sagen, ich suche eine christliche Gemeinde, die ersten Schritte im Glauben, den Glaubenskurs, Taufkurs und so. Wir haben jetzt Leute, die haben schon mehrere Kurse durchlaufen, mehrere Glaubenskurse, Jüngerschaftskurse dort und kommen jetzt hierher und sagen, hier sind wir gelandet. Eigentlich muss man sagen, setzt sich diese Reihe, fängt die schon früher an. Eigentlich sagt ja Jesus auch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus versteht sich schon als der Erste in dieser Reihe, der vom Vater ausgesandt wurde. Und der nicht nur gepredigt hat, gelehrt hat, sondern der auch das gelebt hat. Und hat gesagt, ich kann nicht den Leuten sagen, ihr sollt frei sein, wenn ich sie nicht von ihren Gebundenheiten frei mache. Und deswegen hat er Dämonen ausgetrieben, Krankheiten geheilt, Leute sehend gemacht. Als Zeichen dessen, dass er gesandt ist, um diese Botschaft zu verkünden. Und das nimmt Paulus jetzt auf und sagt, genau so kamen wir zu euch. Aber es hat damit nicht aufgehört, sondern das geht jetzt von euch weiter. Im Grunde brauchen wir gar nicht mehr in der Umgebung von Thessalonich dahin zu gehen und da zu evangelisieren. Das macht ja ihr. Ihr seid doch da. Und ihr tut das. Das Wort breitet sich aus. Vom Vater zu Jesus, zu den Aposteln, zur Gemeinde, zu Menschen in der Umgebung. Das ist der Gedanke, den Jesus im Sinn hat bis heute. Ja, so sind unsere germanischen Vorfahren mit dem Evangelium in Berührung gekommen, dass da Leute weitergegeben haben, was sie selber erlebt haben. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt eigentlich? Was macht das Evangelium? Was verändert das? Und da schauen wir mal ein bisschen hin. Es wäre nicht Paulus, wenn nicht eine typische Kette oder eine typische Auflistung drin vorkäme. Viele Paulusbriefe enthalten ja diese drei Begriffe: Glaube, Liebe und Hoffnung. Und so fängt auch der erste Thessalonicher Brief eigentlich damit an. Und er konkretisiert das und sagt, es ist, was euer Leben ausmacht, ist ein Glaube, der euer Leben prägt. Und da, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich las kürzlich ein Buch, da sagte, jemand hat dann aus einem anderen Buch zitiert, von einem Priester, der von sich gesagt hat, ich habe nicht den Glauben verloren. Aber der Glaube hat aufgehört, meinem Leben Gestalt zu geben. Der Glaube ist irgendwo so eine Kopfsache. Ich weiß irgendwo, dass es Gott gibt und dass man mit ihm reden kann. Aber dieser Glaube prägt mein Leben nicht mehr. Und ich fürchte, das ist eine treffende Beschreibung großer Teile unseres Landes. Wenn man irgendwo so Umfragen macht, ja, dann geben wahrscheinlich immer noch über 50% der Leute würden ankreuzen, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Aber es hat mit ihrem Alltag nichts zu tun. Und Paulus sagt hier, der Glaube, der prägt euer Leben. Überall, wo man von euch spricht, reden die Leute davon, dass der Glaube nicht nur so eine fixe Idee ist, die man irgendwo im Konfirmandenunterricht aufgenommen hat und von denen man ab und zu mal spricht. Die Bibel ist nicht nur so eine Zitatensammlung, die man in manchen Lebenslagen einfach rauskramen kann, wenn man irgendwo ein treffendes Zitat braucht und dann kann man das anbringen und damit ein bisschen Bildung demonstrieren, sondern der Glaube ist das, was euer Leben prägt. Glaube, das heißt, ich rechne mehr mit dem, was Gott mir verspricht, als mit dem, was meine Erfahrung sagt. Wie oft sagen wir, nee, habe ich schon probiert, hat nichts gebracht, also brauchen wir es gar nicht mehr versuchen. Auch wenn das Wort Gottes das Gegenteil sagt. Also prägt der Glaube nicht unser Verhalten, sondern unsere Erfahrung. Wir sagen, ja, im Wort Gottes steht, wir sollen uns so und so verhalten, aber was sagen dann die anderen? Die halten mich dann für total überdreht und überspannt. Also prägt die Erwartung der anderen unser Verhalten mehr als das, was Gott uns sagt. Paulus sagt über die Thessalonicher, der Glaube, der prägt euer Leben. Der Glaube, der gibt eurem Leben Gestalt. Euer Verhalten, sagt er, ist von der Liebe bestimmt. Ihr verkörpert die Liebe Gottes zu den Menschen. Und so verhaltet ihr euch den anderen gegenüber. Auch den Christen gegenüber, ja, aber auch anderen gegenüber. Wenn man jetzt irgendwo Leuten hilft und für Leute irgendwelche Behördengänge sie begleitet oder sonst was, da kann man natürlich sagen, ja, da unterscheide ich genau. Wenn einer noch nicht Christ ist, mache ich das nicht. Ja, ich kann aber auch sagen, er ist noch nicht Christ. Ja, es gibt zwei Sorten Menschen, Christen und noch nicht Christen. Das ist eine Perspektive. Ja. Verhalten, das von der Liebe Gottes bestimmt wird. Und eine Hoffnung, die sich auf Jesus Christus gründet. Wir gründen uns nicht darauf, dass wir so anständige Leute sind. Wir gründen uns nicht darauf, dass wir so willensstark sind, dass wir all das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir gründen uns darauf, dass Jesus für uns bezahlt hat. Dass er uns ans Ziel bringt. Darauf gründen wir uns, dass er diese Welt vollenden wird und uns unbedingt dabei haben will. Also Glaube, Liebe und Hoffnung, schreibt Paulus, das ist das, was euch ausmacht. Und wenn die Leute überall sich in Athen und Korinth oder sonst irgendwo von Thessalonich erzählen, dann sagen sie, boah, das sind Leute, die glauben wirklich, dass Gott handelt. Die glauben wirklich, was Jesus gesagt hat und leben danach. Er gestaltet ihr Leben. Sie gründen sich wirklich auf Jesus und nehmen daher ihre Hoffnung. Und sie verhalten sich so, wie Gott uns begegnet. Das ist das, was ihr Geheimnis ausmacht. Ja, wie kommt es jetzt dazu? Wie geschieht das? Auch das beschreibt Paulus hier in diesem Brief und sagt hier, überall, spricht man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch hatte, nämlich die Leute erzählen davon, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Abwendung von den Götzen. Nun war das damals in Griechenland ziemlich eindeutig, wenn sich jemand von den Göttern abgewandt hat. Da standen überall diese Tempel und da hat man dann Zeus und wie die alle hießen und die hat man da verehrt. Und wenn man da nicht mehr hingegangen ist und nicht mehr dort seine Opfer gebracht hat, dann heißt das, ich habe mich von den Götzen abgewandt. Ja, was sind denn die Götzen heute? Das sind die, denen man die größten Tempel baut. Also wenn man in irgendeine Großstadt dieser Welt kommt, ob es eine deutsche Großstadt oder sonst wo, was sind da die höchsten Gebäude? Banken, ja. Das sind die glänzendsten Fassaden, das sind die Tempel. Ja, und was ist, wenn man heute jemand hilft umzuziehen, was ist das größte Möbelstück, was man umzieht? Der Flachbildfernseher, ja. Die Fernseher werden immer flacher, passend zum Programm. Ja? Also das ist, und da muss man also, oh, da muss man also, und dann fragen wir uns, was die Götzen unserer Zeit sind. Von wem wir uns bestimmen lassen. Von denen wir uns abhängig machen. Aber es kann auch sein, dass andere Götzen heißen, was sagen die Leute? Was denken die Leute von mir, wenn ich das tue? Was denken die Leute, wenn ich mich so verhalte? Und ich will mich doch nicht unbeliebt machen, also sage ich das nicht. Oder ich will doch nicht irgendwo als überdreht gelten, dann deswegen mache ich das nicht. Das macht man nicht, das tut man nicht, so verhält man sich nicht. Paulus sagt, überall spricht man davon, hey, da gibt's in Thessalonich Leute, die haben einfach diesen alten Götzen den Laufpass gegeben und scheren sich nicht mehr an dem, was die Götzen sagen. Stell dir mal vor. Die gehen da nicht mehr hin, Opfer bringen. Das Geld nehme ich für was anderes. Da spricht man davon. Stell dir vor, die wenden sich von den Götzen ab und überleben das. Hey, die zeigen, man kann leben, ohne diese Götzen zu respektieren. Stell dir mal vor. Und das erregt Aufsehen und das erregt Aufmerksamkeit. Jetzt heißt es aber, die haben sich nicht nur von den Götzen abgewandt, sondern sie haben sich einem lebendigen und wahren Gott zugewandt. Sie haben sich dem hingewendet zu dem lebendigen und wahren Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Götzen sind im Alten Testament schon eigentlich nichts. Sie werden ernst genommen irgendwo von vielen Menschen, aber Gott sagt, nee. Wenn Gott sich der Mose vorstellt, dann sagt er, ich bin. Das ist mein Name. Und das ist das, was mich von anderen unterscheidet. Die sind nämlich nicht. Die existieren bloß in der Einbildung der Leute. Und Gott sagt, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, dann ich bin. Genau. Mich gibt es nämlich wirklich im Unterschied zu den Götzen. Dem lebendigen und wahren Gott. Jesus nimmt das ja ganz ernst, als sie irgendwo kommen und sagen, ja, und Jesus sagt, ja, ich sag doch Gott, der Gott Isaaks und Jakobs und Abrahams, ne? Und da sagt er, Gott ist doch ein Gott der Lebendigen. Also leben die doch auch, so wie Gott lebendig ist. Der Gott der Lebenden, der lebendige Gott. Ein lebendiger Gott, das ist auch einer, der nicht irgendwann mal in der Vergangenheit ein schönes Buch geschrieben hat, das die Bibel nennt und jetzt versuchen wir da drin irgendwo krampfhaft irgendeine Weisheit zu entdecken, sondern es ist der, der durch dieses Wort heute noch ganz lebendig zu uns spricht. Und wenn ich dieses Buch aufschlage und sage, Herr, sprich du zu mir, dann merke ich, der ist lebendig und er spricht wirklich. Ihr habt euch dem lebendigen Gott zugewandt. Und die Leute staunen Bauklötze, dass es sowas gibt. Die kennen bloß diese Steinfiguren, die nie antworten, denen man zwar Opfer bringt, aber die nichts tun. Und jetzt heißt es, da gibt es plötzlich Leute, die rechnen ernsthaft damit, dass Gott mit ihnen spricht. Und das spricht sich rum. Und man achtet darauf. Aber er sagt noch mehr. Und man erzählt sich davon, dass ihr diesem Gott dient. Oh ja, dienen. Gott dienen. Haben wir das noch wirklich auf dem Schirm, dass wir Gott dienen? Oder dient Gott uns? Was prägt denn unsere Gebetsversammlungen? Herr, ich komme heute mit meinem Wunschzettel, das und das und das und das möchtest du bitte tun, damit ich wieder glücklich bin. Ist das übertrieben? Ist das überzogen? Oder kommen wir und sagen, Herr, ich möchte dir dienen, zeig mir, was du heute für einen Auftrag für mich hast? Wenn Gott richtig funktioniert, dann muss es uns gut gehen, ne? Alle Krankheiten, alle Sorgen, alle finanziellen Sorgen, alle Beschwerlichkeiten, alle Konflikte soll er uns möglichst vom Hals halten, dann geht es uns gut und dann haben wir einen Gott, der funktioniert. Nein, wir haben einen lebendigen Gott, dem wir dienen. Und wenn wir ihm dienen, darf er dann auch Sachen verlangen, die uns unbequem sind, die uns gar nicht gefallen, die uns Zeit kosten, die uns vielleicht auch mal müde machen, die uns vielleicht auch Frusterlebnisse einbringen? Darf er das? Darf Gott Dinge von uns verlangen, die uns nicht irgendwo Vergnügungssteuer kosten? Ihr dient dem lebendigen Gott, sagt er. Das ist das, was euer Leben ausmacht. Und davon spricht halb Griechenland. Davon reden die Leute. Hey, das sind Leute, die verhalten sich wirklich anders. Die haben nicht bloß irgendwo den einen Götzen gegen den anderen vertauscht und statt Zeus kommt jetzt die Diana dran oder so, sondern nein, die haben wirklich diesen Götzen den Laufpass gegeben und dienen einem völlig anderen Gott, dem Lebendigen und dem Wahren, wie sie sagen. Und ein nächstes noch, und sie erwarten in Thessalonik, sie erwarten Jesus, der wiederkommt. Warten wir drauf, dass Jesus wiederkommt? Wie erwarten wir das, dass Jesus wiederkommt? Beten wir, dass Gott die Schwierigkeit in dieser Welt, dass Gott uns hilft, den Klimawandel zu überwinden und dass die Brände aufhören und dass die Erderwärmung gestoppt wird und dass die Krankheiten weltweit, dürfen wir sicher beten dafür. Aber das ist nicht das vordringliche Ziel Gottes. Das Ziel Gottes ist, dass Jesus wiederkommt und dass er sein Reich errichtet. Sein Ziel ist der neue Himmel und eine neue Erde. Ist uns das noch bewusst, dass der neue Himmel und die neue Erde nicht eine verbesserte Version von der jetzigen sind, sondern dass der was völlig Neues sind? Wie oft erlebe ich das, dass wir als Christen in erster Linie davon bestimmt sind, dass wir sagen, ja, wir wollen doch das Vorhandene festhalten. Ja? Das, wie die Vorväter und die Väter und so damals gelebt haben, das wollen wir halten. Wir haben als Christen weithin den Ruf, deutschlandweit, Land auf, Land ab, dass wir konservativ sind. Ne? Wir wollen festhalten an dem, was da ist. In Thessalonik waren die Christen dafür bekannt, dass ihr Leben ausgerichtet war auf einen kommenden Herrn. Die Christen in Thessalonik sahen sich als Vorreiter einer neuen Gesellschaft, nicht als Ladenhüter einer alten. Das hat man ihnen abgenommen. Die rechnen mit einem kommenden Herrn und sie fangen heute schon an, mit dem zu leben und die Gesellschaft entsprechend umzugestalten. Das hat man sich von ihnen erzählt. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief und sagt, eigentlich mache ich mir um euch auch keine Sorgen, weil ich erlebe das doch von all dem, was ich über euch erfahre, dass das Evangelium bei euch nicht nur eingeschlagen hat als eine momentane Geschichte, der man hinterherläuft, eine Mode, die man mitmacht, sondern dass das Evangelium angefangen hat, euer Leben zu gestalten, dass es euer Verhalten bestimmt und eure Hoffnung und eure Erwartung bestimmt. Was macht den Unterschied? Glaube, der wirklich die Menschen verändert. Und das ist eine spannende Geschichte. Wir fallen heute in Deutschland ja kaum auf. Ne? Was heißt das? Wo merken Menschen an uns, dass uns etwas anderes prägt? Dass der Glaube unser Leben bestimmt. Dass die Liebe Gottes unser Verhalten bestimmt. Dass die Hoffnung auf Jesus unsere Zukunftsaussichten prägt. Das ist das, was uns neu macht und was uns glaubwürdig macht in dieser Welt. Amen.